Vielleicht noch mal kurze Hinweise, weil es haben doch manche Fragen sich ergeben. Dieses dritte Himmelreichsgleichnis nach der Zählung bei Matthäus haben wir genauso auch bei Lukas. In Lukas 13, mit den eine Frau nahm, lesen wir es hier. Und in Vers 18, Lukas 13, wen ist das Reich Gottes gleich? Wem soll ich es vergleichen? Also hier steht jetzt Reich Gottes, nicht Himmelreich. Und Reich Gottes, das ist dann im Neuen Bund die Gemeinde. Wo ist das Reich Gottes heute? Es ist nicht triumphalistisch, ist nicht sichtbar, es ist nicht in Rom. Es ist auch nicht beim lutherischen Weltbund, sondern es ist in den Herzen derer, wo Jesus herrscht, die ihr Leben den Herrn ausgeliefert haben. Und das Reich Gottes ist einem Senfkorn gleich, welchen ein Mensch nahm und warf ihn in seinen Garten. Und er wuchs und ward ein Baum und die Vögel des Himmels wohnten unter seinen Zweigen. Und jetzt Vers 20, abermals, wem soll ich es vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib und eine Frau nahm und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehl, bis dass er ganz durchsäuert war. Da steht das Wort hier auch für vermengte, also wirklich verbarg ihn. Und jetzt kann man es, gerade weil es ein Gleichnis ist, nicht zu dogmatisch auslegen. Man kann seelsorgerlich auslegen, indem man sagt, schaut, sehen wir es jetzt mal von der Perspektive, wie in den Briefen. Da ist der Sauerteig ein Bild für falsche Lehre, für Sünde, für Duldung des Falschen. Also in 1. Korinther 5, Vers 7 und Galater 5, Vers 9 sagt Paulus, wo da eben diese Judaisten kamen, diese Gesetzesprediger, ihr müsst euch beschneiden lassen, sie haben Gesetz und Gnade vermischt, so wie die Adventisten. Ja, ihr müsst den Sabbat halten, wenn er nicht hält, dann geht ihr verloren. Und hier ist es nicht Sünde, sondern falsche Lehre. Und sagt Paulus, wisse nicht, ein wenig Sauerteig durchsäuert alles. Das ist so wie ein Arzt, der eine Geschwulst nicht schneidet. Dann nach einiger Zeit hat sie alles metastasisiert. Wenn du verborgene Dinge duldest, es spielt sich heute so viel im Verborgenen ab. Die jungen Leute, die sind gefangen in Computerspielen, in Pornofilmen, Sexsucht und so weiter. Mit mir war ein junger Mann aus unserer Gemeinde mit, der hat mir auch gestattet, ich darf es allen erzählen. Ganz lieber Kerl, saß am Sonntag lächelnd in der Gemeinde und keiner wusste, dass er computerspielsüchtig war. Er sagt es jetzt ganz offen. Da lief es im Verborgenen. Er war vorher auch schon Kind Gottes, aber kam natürlich nicht weiter. Und als er das ans Licht brachte und ganz offen bekannt damit gebrochen hatte, da gab es einen Heiligungsschub. Da verlor sozusagen der Sauerteig seine Macht, das Verborgene, und dann konnte eben die neue Natur Raum gewinnen. Also das wäre eine Möglichkeit, so seelsorgerlich auszulegen. Was ist verborgen? Was darf sozusagen dein Nächster nicht wissen oder die Gemeinde? Und wie benimmst du dich? Benimmst du dich im Verborgenen genauso in der Nacht wie untertags? Und wenn wir dann wirklich auf die Nase gefallen sind, haben wir eine Quelle der Vergebung. Aber es muss offenbar werden. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird's gelingen. Und durch diesen leichten Zugang, den wir heute haben zu Sodom und Gomorra, haben wir eine Flut von Gläubigen, die in irgendeiner Weise besudelt sind, gefangen sind, süchtig sind, abhängig sind. Hört er dann immer wieder Zeugnisse, wie dann Pastoren bekennen, das und das und jenes. Ja? Das wäre also dieser eine Aspekt. Der andere ist, dass die Leute sagen, und dann kann man nicht sagen, das stimmt nicht oder das ist Irrlehre. Nein, der Sauerteig ist ein Bild für die Kraft des Evangeliums und es breitet sich aus und verändert die Welt zum Positiven. Das hätte ich gestern noch sagen sollen. Das nennt man den sogenannten Postmillennialismus. Versteht ihr dieses schöne Fremdwort? Also Millennium, Milleannum, tausendjährige Reich. Und die frühen Kirchenväter waren Prämillennialisten, also das tausendjährige Reich kommt noch. Es wird bei der Wiederkunft Jesu aufgerichtet. Und die Wende brachte Augustinus, dass er eben sagte, das tausendjährige Reich wird jetzt durch die Kirche aufgerichtet. Und darauf hat sich ja dann Rom berufen und so weiter. Und man kennt also den Amillennialismus, dass man sagt, es gibt kein tausendjähriges Reich, das ist allegorisch. Und das heißt, wenn der Herr wiederkommt, geht die Welt unter. Das ist dann das Ende dieser Welt. Und da berufen sich auf 2. Petrus 3, Vers 10, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen und die Erde und die Werke drauf sind, werden verbrennen. Also das hieße, wenn wir beten, Herr, komme bald, dann beten wir wirklich für das Weltende. Und das glaube ich ja nicht, sondern ich bin Prämillennialist, das heißt, ich glaube, das tausendjährige Reich kommt noch, wenn der Herr wiederkommt. Es wird ja so plastisch in allen Einzelheiten im Alten Testament geschildert. Ich habe schon erwähnt, dass es 1000 Jahre dauern wird. Das sagt uns der Seher Johannes im Buch der Offenbarung. Und bis auf Jona haben sie von einem Friedensreich gesprochen, wo das erfüllt wird, was die Menschen versuchen, ohne Gott in den Griff zu bekommen. Weil wir diese Sehnsucht haben, Frieden zu schaffen und so weiter. Der Mensch ist doch friedfertig. Nein, der Mensch ist gerade nicht. Das ist ja die Illusion des Pazifismus. Der Mensch ist nicht friedfertig. Und wenn Gott seinen Herrn zurückzieht, dann ist alles möglich. Das hat die Geschichte sehr eindrücklich gezeigt. Naja, und dann der Postmillennialismus sagt, wir verändern die Welt immer mehr zum Guten, sodass sie dann am Ende einen Friedenszustand erreicht, den dann der Herr bei seiner Wiederkunft übernimmt. Also wir machen praktisch die Weltverbesserung, das tausendjährige Reich, und der Herr nimmt es dann praktisch aus unseren Händen entgegen. Und der Vater des Postmillennialismus war Jonathan Edwards, der Mann, durch den die Erweckung Amerikas begann. Und das konnte man damals ja wirklich glauben. Da waren vorher Alkoholiker und kaputte Existenzen, und dann mit der Erweckung Amerikas wurde der Kontinent streckenweise so umgekrempelt, dass wirklich also das Reich Gottes sich ausbreitete und viele zum Glauben kamen und so weiter. Und jetzt sah es aus, wir verbessern die Welt. Das offizielle Ende des Postmillennialismus, dieser Hoffnung, also wenn ihr lest, die Hoffnung, die die Leute hatten beim Jahrhundertwechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert, versteht ihr, vorher die großen Seuchen und die Tuberkulose und wie sind sie gestorben, Diphtherie und Keuchhusten, und dann kam die Schutzimpfung. Und jetzt schien man wirklich diese Geiseln der Menschheit in den Griff zu bekommen, und dann die Technik, Elektrizität, es wird alles besser. Und da sagt aber schon Morse, von dem, auf den das Morse-Alphabet zurückgeht, die Technik wird den Antichristen ermöglichen. Haben einige schon erkannt. Und wir sehen sie heute durch diese Vernetzung, ja. Es ist ja völlig Illusion zu meinen, wir könnten so zu einer Zeit der Reformation zurückkehren. Wir haben jetzt die Bildgeneration. Ja, würde man den Fernseher einstampfen und die Smartphones und die Handys und das Internet, dann würde ich ja noch glauben am Postmillennialismus. Das ist eine absolute Illusion. Das ist eine absolute Illusion. Das Bild ist das Mittel, jedes Tabu zu brechen. Und dieser Medienzar Malcolm Muggeridge, er war erst Atheist, er war ein ganz entscheidender, einflussreicher Mann in britischen Fernsehen oder überhaupt Fernsehen global. Und er sagte dann, nachdem er zum Glauben kam, später, der dunkelste Tag in der Geschichte der Menschheit war, als man das Fernsehen eingeführt hat. Also das Mittel, jedes Tabu zu brechen, und das geht so schleichend und so weiter. Und Jonathan Edwards sagte, nein, das Evangelium ist trotz allem so eine Kraft, dass trotz der Sünde des Menschen es die Welt schafft, zum Besseren zu verändern. Und diese Leute haben natürlich dieses Gleichnis immer positiv ausgelegt. Das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig und durchsäuert dann alles. Versteht ihr? Also ich habe versucht, einen Kompromiss. Und weil es ein Gleichnis ist, soll man da nicht zu dogmatisch sein, dass solange die Gemeinde Heiligung betont hat, und der Mann hat ja vor dieser berühmten Predigt, die die Erweckung Amerikas eingeläutet hat, Sünde in den Händen eines zornigen Gottes, er hat 3 Tage und 3 Nächte vorher gebetet. War ein kurzsichtiger Mann, hat diese Predigt vorgelesen mit so einer Stalllaterne, und es brach so eine Heiligkeit Gottes auf, wird berichtet, dass die Ältesten praktisch sich an den Säulen festhielten und riefen, Herr, rette uns, wir versinken in der Hölle. Alle Erweckungen haben damit begonnen, dass die Frommen Buße getan haben. Denkt nur an die Sendschreiben. Da sagte er immer wieder, tue Buße. Und heute haben wir so eine Verrücktheit wie dieser Joseph Prinz, Hypergrace. Du brauchst nicht Buße tun, Gott hat dir einfach mal alles, was, also wenn du dich bekehrt hast, nachher vergeben und dergleichen. Und dessen Buch Destined to Reign gehört zu den 10 Mega-Bestsellern in der evangelikalen Christenheit. Wir sehen heute in der Christenheit wirklich die Betonung der alten Natur, der Sünde, des Falschen, der Irrlehre. Also jetzt ist der Sauerteig buchstäblich im Negativen. Denkt nur, wie Generation Lobpreis, wie das sich unwahrscheinlich ausgebreitet hat. Einer der Gründer von der geistlichen Gemeindeerneuerung, Friedrich Aschoff, er sagte, es war, glaube ich, Ende der 80er oder der 90er Jahre, als wir mit Lobpreis und Segnungsgottesdiensten anfingen, waren wir Exoten. Jetzt sind wir die Exoten, wenn wir nicht mitmachen. Also wirf den Gebiet der Moral. Was früher pervers war, ist heute normal. Was früher normal war, ist heute pervers. Und jetzt also sagt mal jemand, oder ich wollte noch sagen, man sagt generell, das Ende des optimistischen Humanismus war 14. April 1912. Weiß jemand, was da passiert ist? Ist die Titanic untergegangen und mit dem Ersten Weltkrieg eigentlich war dann der Schock. Was sind da für Abgründe ans Licht gekommen, ja? Wo die Welt ja wirklich noch ein christliches Erbe hatte und. Und sagte mal jemand, als wir da jemanden trafen, der sagte, ja, er ist Postmillennialist. Und da hat ihn der Bibellehrer einfach so genommen, der hatte so eine humoristische, etwas ungeheiligte Art und hat ihn da in die Ecke gestellt und hat gesagt, da willst du einen Postmillennialisten sehen? Das sind die Leute, die schlafen zu lange. Die haben verpennt, dass es den Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben hat. So hat er diese Frage thematisiert. Also im 19. Jahrhundert hat man wirklich noch glauben können, und da war auch die methodistische Erweckung und so weiter, wir erobern die Welt mit dem Evangelium. Haben sich so viele bekehrt, man nennt es ja auch das goldene Jahrhundert der Missionare. Und diese Parallele zu Lukas zeigt eben, das bezieht sich auch voll auf die Gemeindezeit. Das ist ja voll da, dieses Gleichnis. Und ich nehme gleich vorweg, ich sage nicht, welches das ist, aber es gibt, und das werden wir dann noch sehen, bei dem Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Und dann fragt dann der Hausherr, Freund, wie bist du reingekommen? Das kann ja unmöglich die Gemeinde sein. Gott wird ja nicht einen Teil entrücken und dann drauf kommen, uiuiui, der gehört ja gar nicht dazu. Versteht ihr? Ist ja undenkbar. Und da sehen wir, Gott hat mit Israel einen anderen Heilsplan. Aber zum Teil überlappt sich das. Und das haben wir eben bei dem Senfkorn und dann besonders bei diesem Gleichnis von dem Sauerteig. Da ist es praktisch identisch, Gemeinde Israel. Gut, soweit noch diese Sätze. Also noch einmal, erste Himmelreichsgleichnis. Ein Feind hat das getan, wir haben einen Feind. Zweite Himmelsgleichnis, haben wir zwei Elemente. Wir haben das Senfkorn und die Vögel. Und dritte Himmelreichsgleichnis wird die Zahl 3 durch diese 3 Scheffel Mehl, feinsten Mehl. Das wäre also wirklich reines Wort Gottes. Aber wenn sich das reines Wort Gottes jetzt mit falscher Theologie, mit Bibelkritik verbindet, das sehen wir auch. Wir haben Geschwister in unseren Reihen, aber die haben nicht unsere Einstellung mehr zur Bibel. Sind aber unsere Geschwister. Aber wir merken, wie dann das immer mehr Raum gewinnt. Und die erste Folge, der Indikator von Bibelkritik ist immer zu erkennen auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das war noch zu DDR-Zeiten, da kam ein gewisser Willi Rapp von Wiedernest, von der Brüderbewegung, und dann kam er und sagte, Brüder, wie sich die Bibelkritik verheerend in der Moral auswirkt. Und das kann man beobachten, wenn man den Leuten in unseren Jugendkreisen die Furcht Gottes nimmt, dann beginnt natürlich Techtelmechtel und das, was heute üblich ist. Und es bewahrt sich nur die Furcht Gottes vor solchen Dingen. Gerade auf moralischem Gebiet. Aber da spielen sich auch Dinge ab. Man hält es nicht für möglich. Es erzählt uns Helge Stadelmann, wir hatten mal das Seminar wegen sexuellen Missbrauch, hat eine Untersuchung gezeigt, im Raum Siegerland, der sexuelle Missbrauch ist bei den Frommen höher als bei den Weltmenschen. Er war so bei 34% und bei den Weltmenschen bei 31%. Ich weiß noch, wie damals unser Präses, der Ewald Greb von der evangelischen Gesellschaft, sagt, das ist doch nicht möglich, weil wir denken, das darf doch nicht wahr sein. Glaube ich wirklich, dass ich mal Rechenschaft ablegen muss, ja? Und es hat ein Fachmann gesagt zu dem Thema Pädophilie und Kinderschändung und so weiter. Wir hatten eigentlich die Pädophilie im Griff. Und dann kam das Internet. Und dann brachen alle Dämme. Du kannst im Verborgenen bleiben. Und dann sagte, entweder habe ich es wo gelesen oder irgendwo, ich lese ja so viel und kriege pro Tag so viel auf den Tisch und dann weiß ich nicht mehr, was ich wo gelesen habe. Das hängt auch zusammen mit den Alterserscheinungen und Artillerieverkalkung. Und sagt, das Allerschlimmste für diese Leute ist nicht an die Strafe, sondern wenn sie ans Licht müssen. Das ist so grauenhaft für diese Menschen. Vielleicht merken wir, was die Sünde anrichten kann. Ja? Wenn wir da heimlich irgendwelche Dinge trieben und dann müssen wir ans Licht, dann es ist, wie die Bibel sagt, so wie der Ehebruch. Es geht glatt ein und nachher beißt es wie eine Schlange. Das muss furchtbar sein. Und das ist ja eine Vorschattung dessen, wenn die Menschen vor den Gott, den sie ständig verleugnet haben, antreten müssen. Und da steht ja nicht umsonst im Buch der Offenbarung, vor seinem Angesicht floh der ganze Himmel und die ganze Erde. Also zu diesen Situationen, wir haben ja auch in gewisser Hinsicht so Endzeit aktuell und so weiter, in diesen Tagen reift eben manches aus, was früher sich im Verborgenen hielt. Und jetzt haben wir das vierte Himmelreichsgleichnis von dem Schatz im Acker. Vers 44, da steht wiederum, das Himmelreich ist gleich. Das gibt es jetzt nur bei Matthäus, das finden wir nirgends sonst noch. Eben dieses Hebaseleiaton Uranon, das Königreich der Himmel, ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn, und in seiner Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Mal nur diesen einen Vers. Und auch da gibt es verschiedene Auslegungen an. Ich aber neige dazu oder bevorzuge ihn von diesem Blickwinkel, dass das unser Herr ist, der diesen verborgenen Schatz im Acker die Gemeinde erkauft mit seinem Blut. Und deswegen habe ich danach gefragt, was steht da mit diesem Wort Bauer, weil ursprünglich heißt ja ein Mensch. Und hier steht das gleiche Wort, das Himmelreich ist gleich einen verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn. Da steht das gleiche Wort wie bei dem ersten Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld, und dieses Gleichnis legt der Herr aus, und da heißt es ja, der Mensch ist, der den guten Samen sät. Das steht hier dann ab Vers 37 von dem Gleichnis von Unkraut und den Weizen, und dann heißt es, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, da steht Anthropos, der guten Samen seinen Acker sät. Und dann legt uns der Herr das aus in Vers 37 und sagt, antwortet und sprach zu ihnen, des Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Und da steht ein Mensch bei dem Gleichnis, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte, Vers 24, und der Mensch, Vers 37, ist der Menschensohn. Und hier steht jetzt wiederum in Vers 44, das Himmel ist gleich einen Menschen, einen Anthropos, und verbarg ihn. Und jetzt von dieser Parallele her neige ich dazu, es so auszulegen, das Himmelreich ist gleich einen Schatz im Acker, der Acker ist die Welt, welchen ein Mensch fand. Also Jesus sagte, das Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also hier sucht jemand und dann findet er die Rausgerufenen von diesem Blickwinkel jetzt, die Gemeinde. Und die Gemeinde ist in der Welt verborgen. Für den Bürgermeister Johann Georgenstadt sind wir einfach jetzt Bürger dieses Dorfes. Und dann ist das eben vielleicht eine Einteilung nach Beruf und so weiter, Mann, Frau, aber das war's. Und für Gott ist es Erlöste, Unerlöste. Aber das ist ja für die Welt nicht sichtbar. Die registrieren ja nicht, aha, das sind die, die erlöst sind, deren Bürgerschaft ist nicht nur hier in Deutschland, sondern auch im Himmel, das registriert die Welt nicht. Das ist ja, wie Paulus sagt, das große Geheimnis, das verborgen war. Schlagen wir mal auf, Epheser 3, das kennen wir, aber für alle Fälle, dass wir hier etwas haben, was ausdrücklich unter der Perspektive steht, dass es ein Geheimnis ist. Epheser 3, Vers 4. Da schreibt Paulus an die Epheser, und der Epheserbrief ist ja der tiefste Einblick in das Geheimnis der Gemeinde. Daran könnt ihr, wenn ihr es leset, merken, mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches in den vorigen Zeiten nicht kundgetan war den Menschenkindern, wie es jetzt offenbart ist an heiligen Apostel und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leibe gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und dieser Schatz im Acker, die Heiden mit dazugehören. Und ähnlich erinnert ja der Hebräerbrief, dass um der Freude willen ja er das Schmach des Kreuzes und so weiter auf sich genommen hat. Und er fand diesen Schatz. Nochmals, Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in dieser Freude geht er hin, verkauft alles, was er hat. Er entäußerte sich selbst, also von dieser Auslegung her. Und kaufte den Acker, das gerade dieses Kaufen ist wichtig auch, weil wir können ja die Gnade nicht erkaufen. Und er hat mit seinem Blut die Welt erkauft. Der Teufel bietet ihn ja an, eine Abkürzung. Es ist interessant, Versuchungen sind oft Abkürzungen. Zum Beispiel gerade auch die Lehre der Geistestaufe, anstatt Heiligung, anstatt eben Wort Gottes, Beugung und so weiter, Schnellmethode, Handauflegung und so alle Asterix und oben nix, Zaubertrank her und vorher siehst du aus wie Mahatma Gandhi und dann stehst du da wie eben Arnold Schwarzenegger. Ja? Und das hätten wir ja gerne. So komm, brauchst da nicht den schwierigen Weg gehen, fall von mir nieder, ich gebe dir alle Schätze dieser Welt. Und interessant ist ja, dass der Herr dieser Aussage ja nicht widerspricht, dass ihm dies alles untertan ist. Er ist der Gott der Welt, deswegen ist jeder Versuch, diese Welt global zu verbessern, zum Scheitern verurteilt, weil ein anderer ist der Hausherr, was der Schwärmer nicht wahrhaben möchte. Er ist der Gott dieser Welt. Er wird nur einmal so genannt. Wo steht das? Der Ausdruck, der Gott dieser Welt, der den Menschen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Und da wird er einmal, der Gott wörtlich dieses Äons, dieses Zeitalters genannt, das steht wo? 2. Korinther, Kapitel 4. Und der Herr erkauft die Welt, aber nicht über Abkürzung, sondern über das Kreuz. Und deswegen Offenbarung 1, wo er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Da hat man den Eindruck, dass der, der den Schlüssel vorher hatte, so wie wenn da eben, hier ist ein Hausbesitzer und da kommt jemand und legt das Geld hin und kriegt jetzt die Autorität und die Schlüsselgewalt über das Haus, dass er mit seinem Tod ihm die Macht genommen, ihm die Schlüssel weggenommen hat. Und das würde auch erklären, ich mache hier noch eine Klammer auf, warum tatsächlich bei der Beschwörung zu Endor, wo Saul zu dieser Hexe kommt, dass tatsächlich der Geist des Samuel war, der da hochkam. Leuchtet mir ein, aber ist auch ein Punkt, wo andere sagen, nein, also da wollen wir auch nicht streiten, weil praktisch bis Golgatha hatte womöglich der Fürst dieser Welt den Schlüssel. So, und jetzt hat der Herr mit seinem Blut den Preis bezahlt, jetzt hat er den Schlüssel. Ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. So sehr Gott natürlich immer die Obergewalt hatte. Und wenn Gott nicht hätte wollen, dass da der Geist des Samuels erscheint und den Saul fragt, was störst du mich in meiner Ruhe, dann wäre das nicht passiert. Dass er also hier den Acker gekauft hat, der Acker ist die Welt, sagt uns ja die Auslegung. Und gerade weil hier steht ein Mensch, deswegen habe ich Freimut, das nur von der göttlichen Seite auszulegen. Während beim nächsten ist dann schon anders. Da steht dann eben nicht mehr ein Mensch, sondern ein Kaufmann. Würde hier stehen ein Mensch, würde es wieder so auslegen. Aber hier steht Emporos, ein Kaufmann. Und sollen wir jetzt fairerweise auch eine andere Dimension auftun. Also nochmals, das Himmelreich ist gleich einem verborgenen Schatz im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn. Und in seiner Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Haben wir dazu vielleicht noch eine Frage oder eine Erläuterung?
Anmerkung, weil das ist sehr interessant, weil der Acker war ja die ganze Welt. Also theoretisch hat ja Jesus für die ganze Welt bezahlt.
Natürlich, er kaufte den Acker.
Aber wir sehen, dass nur der verborgene Schatz dann nochmal spezieller ist.
Ne? Darum ging es ja um den verborgenen Schatz. Ja. Ne? Hat alles drüber Urfahrt aufgefallen, er verkaufte für den ganzen Acker.
Gut, und jetzt haben wir das fünfte Himmelreichsgleichnis von den Kaufmann. Und jetzt ist nur wiederum ein praktisch ja, zwei kurze Zeilen. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und das, wir haben ja auch diese beiden Seiten, gerade auch in der Bibel, und kann man jetzt wirklich auch von dieser anderen Seite interpretieren. Also nochmals, es sagen einige Leute, das ist ein Bild für einen Menschen, der eben sucht und dann findet er Bekehrung, Vergebung der Sünden. Man liest das so Zeugnisse bei Moslems und aus Freude darüber praktisch gibt er alles weg. Aber wie gesagt, dann er kauft den Acker, also es geht nicht ganz auf. Einleuchtender ist hier, das ist der Herr, weil es ist der Mensch. Deswegen nochmals, da steht eben nicht Bauer, sondern das gleiche Wort, Anthropos. Und er verbarg ihn. Was soll das heißen? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre es von dieser Welt, meine Jünger würden darum kämpfen. Also es ist auch ganz wichtig, ich erwähne das nochmals, weil die Weltmächte mit allen Mitteln uns in die gleiche Schublade stecken. Fundamentalisten, Moslems und Christen, kein Unterschied. Gefährlich. Und dann werden Verse zitiert aus dem Alten Testament. Verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt und sein Schwert schon Blut zu vergießen. Hier bitte. Und bringen Sie andere Stellen, wo das Gericht über Jericho und so weiter gebracht wird. Und da seht ihr, die Bibel ist auch militant. Und was sagen wir dann? Da sollten wir schon wirklich Antworten haben.
Unser Schwert ist nicht das Schwert des Messers oder mit scharfer Klinge, sondern das Schwert des Geistes.
Also wir müssen klar zeigen, das ist alttestamentlich. Obwohl Gott ja nie den Befehl gegeben hat, also von Israel aus ein anderes Volk zu erobern und auszutilgen. Es wurden nur dann, weil die Missetat so groß war, in Land Kanaan kamen diese Völker ins Gericht. Das sagt uns auf 5. Mose 18. Aber Altes Testament. Und das ist jetzt ein Unterschied. Und einer ist Johannes 18, 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Juden dachten ja, ihr König müsse sich vom sichtbaren Feind befreien. Hier ist ein Übergang vom sichtbaren zum unsichtbaren. Ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem, nicht zum irdischen. Und zu dem Berg, den man nicht mit Händen anrühren kann. Und jetzt warten wir einer zukünftigen Stadt. Das schreibt er denen, die in Jerusalem ja die Stadt des großen Königs hatten. Und die andere Stelle ist Matthäus 26, Vers 52. Stecke dein Schwert ein, wo der Petrus da das Schwert zieht. Wer zum Schwert greift, wird doch das Schwert umkommen. Wir haben eine neue Heilszeit. Und weil die Bibel so wenig gekannt sind, können die immer weniger da unterscheiden und holen Alttestament, gerade auch die Schwärmer, mit ihrem Triumphalismus holen sie da gerne diese Verse. Oder Jesus selber, lebt er im Alten oder im Neuen Bund? Im Alten Bund. Da bringen sie die Stelle, er heilte sie alle. Ja, Gott ist doch derselbe. Kann uns nicht Gott heute auch gesund machen? Brauche ich ja hier nicht groß betonen, was dann da angerichtet wird, wenn man das nicht heilsgeschichtlich auseinandernimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben einen Überblick haben über die Bibel, dann kann man nicht mehr so schnell betrogen werden. Und ich habe ja gestern Abend das Beispiel gebracht, dass das Zeichen des wahren Gottes im Alten Testament, das Feuer von Himmelfeld, wird im Neuen Bund oder am Ende der Tage zum Gipfel des Betrugs. Er imitiert. Und wir können dem nur entgegenhalten, es steht aber auch geschrieben. Also er verbarg nicht diesen Triumphalismus, wie wir es gerne hätten, und heilige Kriege und verkauft alles, was er hat. Nochmals, Philipper 2 entäußerte sich und hat wirklich die Ehrlichkeit des Himmels zurückgelassen und kauft den Acker. Und jetzt Vers 45, das Himmelreich ist einen Kaufmann. Und jetzt vom anderen Seite her, das ist also ein suchender Mensch, der gute Perlen suchte. Und ich habe immer wieder Leute getroffen, die haben mir erzählt, ja, ich habe mich gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe meditiert, ich habe im Buddhismus gesucht, in der Esoterik und so weiter. Da gibt's ja manch dramatische Zeugnisse. Und wir hatten ja Martin und Elke Kamphaus auch 7 Jahre als unsere Mieter. Ich pflege zu sagen, die haben die große Trübsal schon hinter sich. Und da war ja auch eine Suche, was er alles auf sich genommen hat, um ein guter Buddhist zu sein und so weiter. Und dann stoßen sie aufs Evangelium. So war es dann in Australien und findet eine köstliche Perle. Wer sucht, der wird finden. Kann man jetzt die Verheißung nehmen. Für die menschliche Seite klopft an, suchet, bittet und jetzt findet er das Evangelium und dann lässt er das Alte los. Also gerade wie dieser Mafia-Boss, ja, der ehemalige oder stellvertretende Mafia-Boss, der hat dann das alles losgelassen und verkauft alles, gibt es weg und kauft es sie. Und das ist also der einzig etwas schwierige Punkt. Hier hätten wir ja fast wieder, können wir uns das Heil erarbeiten, erkaufen und so weiter. Und auch da leben wir in einer Spannung. Und da habe ich einen Vers, Jesaja 55. Also das hat mich über diese Frage eigentlich getröstet oder wie soll ich sagen, Frieden gegeben. Da haben wir so eine Polarität. Schaut, Jesaja 55, da ist eine freie Einladung, wohlan alle, die ihr durstig seid. Also ähnlich wie jetzt der Kaufmann suchte, wenn der Dürste entkomme, kommt her zum Wasser. Ist ja personifiziert in Jesu. Wer nicht dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Seht ihr, da steht kauft. Obwohl es ist frei. Kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Also es ist aber doch ein Loslassen. Und denken wir an diesen Märtyrer Jim Elliot. Praktisch alles weggegeben. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann und das behält, was er nicht verlieren kann. Ja? Es wurde beim Evangelistenkongress, der erste war, glaube ich, in Amsterdam, da wurde gefragt, wer ist durch Jim Elliot sozusagen motiviert worden, dazu berufen worden, hat den Impuls bekommen, vollzeitiger Missionar zu werden. Ein Drittel aufgestanden. Also wir würden sagen, hier ist ein prächtiger junger Mann, völlig hingegeben. Lieber Gott, warum wird der in der Blüte seiner Kraft getötet? Da ist doch ein Fehler passiert, würden wir denken. Das hat so eine Auswirkung gehabt, dass von Großteil der Missionaren geht auf diese Ermordung von Jim Elliot. Wann war das, glaube ich, 56 oder was? Ich kann mich noch genau erinnern, diese Meldung in der Zeitung. Stand sogar in unserer Zeit, haben noch gedacht, mir geschieht dir recht, so, ich war noch ungläubig, also nicht stark, aber doch, naja, warum musst du das machen und. Aber ich kann mich noch an diese Meldung erinnern. Nee, 56 war das nicht, das muss, da war ich glaube ich 16 Jahre, also 59, wann ist er da ermordet worden, ja. Also der hat wirklich alles hingegeben und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Also kauft sozusagen ohne Geld. Und denken wir an diese Spannung, die wir haben zum Beispiel in Philipper 2,12. Trachtet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also wenn ich nur diese Seite nehme, dann wäre ich Katholik. Gute Werke und so weiter. Und dann wieder, Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wir müssen da eine Spannung aushalten zwischen diesen schon jetzt und noch nicht. Es ist noch nicht erschienen, was ihr sein werdet. Ja? Und ihr seid heilig, jaget nach der Heiligung. Es ist uns alles geschenkt, kauft die Zeit aus, sagt Paulus an die Epheser. Und kauft in dem Sinne. Und das wäre jetzt ein Thema für sich, die vier Frauen, die da im Stammbaum Jesu erwähnt werden. Das ist ja peinlich. Die Tamar, eine Kanaaniterin, die Hure Rahab und die Bathseba und so weiter, Ehebrecherin und dergleichen. Und Ruth, eine Moabiterin, die ja überhaupt nicht in die Gemeinde des Herrn dürfte, die haben das, was ihnen verheißen war, haben darum gerungen. Also Ruth, dein Gott ist mein Gott. Oder Bathseba ging zu David, du hast mir verheißen, da sollte ja der Adonia König werden, ja, mein Sohn wird auf dem Thron sitzen und so weiter. Wir haben nicht gesagt, ja, da wird der Herr schon richten und er hat mir das verheißen, sondern haben wirklich sich dafür eingesetzt. Also wir haben da eine gewisse Spannung. Und auch eine seelsorgerliche Weisheit sollten wir haben. Zum Beispiel diese Frage Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit. Ich komme etwas herum, wo sich die Christenheit weltweit nie geeinigt hat. Meiner Ansicht nach lehrt die Bibel das nicht dogmatisch, sondern seelsorgerlich. Und sie sagt dem Schwachen, lass dir in meiner Gnade genügen. Und ich weiß von Menschen, die waren so angefochten, wenn man da gesagt hätte, du, ja, man kann als Kind Gottes auch verloren gehen, das wäre fast ein Verbrechen gewesen. Die brauchten Römer 8 und Epheser 1, 13, ihr seid versiegelt, und Johannes 10, ihr kennt ja all diese Bibelstellen, Vers 27 bis 29. Und andere, ich würde immer fragen, wenn einer kommt, du, stimmt das, kann man als Kind Gottes nicht verloren gehen, würde ich fragen, warum stellst du die Frage? Die lauern nur darauf, das zu hören. Um sozusagen ihr Fleisch zu feiern. Und den sagt der Bibellehrer, meint, so stehen Sie zu, dass er nicht falle. Und wenn ich die Bibel lese, da habe ich so ungefähr 50% den Eindruck, Kind Gottes kann nicht verloren gehen. Und bei dem anderen habe ich den Eindruck, Kind Gottes kann verloren gehen. Und das ist in der DDR basiert, in einem Bibelkreis der Brüdergemeinde, die ja eigentlich die Unverlierbarkeit sehr stark betonen. Und da fragt eine Schwester, stimmt das, dass ein Kind Gottes nicht verloren gehen kann? Und zum Glück hat er nicht gesagt, ja natürlich, und steht ja so geschrieben. Und dann fragt er, warum stellst du diese Frage? Und wisst ihr, was ans Licht kam? Die Schwester wollte Selbstmord begehen und sich nur noch mal einen sicheren Persilschein oder Feigenblatt abholen, er hätte sie buchstäblich in den Tod getrieben. Und das erlebten wir in Frankfurt, da hatten sich junge Leute aus dem Raum Fulda bekehrt und dann kamen sie zu den Gemeindeältesten, schon ein begnadeter Bibellehrer, aber in diesem Punkt sehr dogmatisch, Kind Gottes und so weiter. Und dann fragte ich, stimmt das, dass ein Kind Gottes nicht verloren gehen kann? Kind Gottes kann unmöglich verloren gehen. Selben Tag saßen die im Wirtshaus völlig weg vom Fenster. Und da ist eine Spannung, wir hätten es gerne so... Die müssen wir einfach ertragen. Dieses jaget nach, trachtet. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wir haben ja Verse, da kriegt man ja praktisch Angst bis in die Knochen. Und dann haben wir die Verse, die beruhigen uns zutiefst. Also seelsorgerliche Weisheit. Und hier eigentlich vielleicht auch so eine Spannung. Also ich würde hier diesen Kaufmann von diesem Bild her auslegen, weil eben hier nicht mehr steht, ein Mensch, ein Kaufmann, er kaufte sie in dem Sinne... mit seinem Leben hingegeben, das andere loslassend, die köstliche Perle. Das wäre jetzt das Bild für das Evangelium.